Guten Abend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Nachmittag gehabt. Wir waren ganz interessant zusammen mit den Leitungsteams und haben eine super Zeit gehabt. Sehr kreativ, gedanklich herausfordernd, zu Flexibilität anleitend. So schön, wenn man Zeit hat, mal über Dinge zu diskutieren, über die man sonst nie spricht. Danke. Ich weiß, die meisten von euch kennen das, aber Georgi, könntest du mir die Bücher geben? Ich mache einen Werbeclip zum Aufwärmen. Wenn ihr euch für die Vineyard interessiert, hier habe ich...
Martin, ich habe was vergessen.
Was hast du vergessen?
Prophetische Eindrücke, ja? Wenn ihr die habt, jetzt oder später. Hier vorne sitzen Karin und Elke. Die nehmen das gerne entgegen. Martin, sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Das ist kein Problem. Hast du hier Sekt? Wasser. Ah, nur Wasser. Hey, zurück dazu. Das Retrospekt ist eine Sammlung von einer Zeitschrift, die über 20 Jahre, die hieß am Anfang Lifelife und dann Equipped. Da haben wir die besten Artikel haben wir reproduziert. Da bin ich sogar drin auf Seite. Das Foto ist unglaublich, ist umwerfend. Georg, weißt du wo? Irgendwo hier drin auf jeden Fall. Und Artikel von John Wimber, hier. John Wimber und ich auf Seite 19. Wegen dieses Fotos kostet es 50 Euro. Nein, ist nicht wahr. Stimmt nicht! Meine Frau sagt, sag nicht solchen Blödsinn. Ja, das ist eine, kann ich sehr empfehlen. Dann mein Buch, Gemeindeleben, Gemeindelieben, respektive Wir Family. Das ist wirklich ein Badewannenbuch, ein Lesebuch, um einzutauchen, wie könnte Gemeinde sein. Das sind alles Erlebnisse aus der Vineyard Bern, alles Erlebnisse von mir und von Georgia. Das ist wirklich ein Buch, das hilft euch besser zu verstehen, wie Gemeinde sein kann. Und es ist leicht lesbar. Ja, also Badewannenbuch heißt, du gehst in die Badewanne, liest das Buch. Wenn du fertig bist, kommst du aus der Badewanne raus und bist ganz verschrumpelt. Bitte? Ja, Köln macht es in der Gemeinde, genau. Köln, die nehmen das durch in der Gemeinde. Köln. Ja, und nicht beim Karneval. Nicht beim Karneval, nach dem Karneval, in der Fastenzeit. Ich habe dieses Buch, damit ihr es wisst, das wird jetzt noch übersetzt. Im Moment Portugiesisch sind wir dran, Albanisch und nachher Ukrainisch. Und die Idee ist immer die gleiche, den Menschen eine Vision, eine Sicht zu geben, wie christliche Gemeinde sein kann. Existieren tut das Buch Polnisch. Also angenommen, ihr habt polnische Freunde, heißt das Gohacz Kosiol? So ungefähr, im weitesten Sinne. Und die polnische Ausgabe ist weitaus die schönste, die ist nämlich Hardcover. Ist toll, gell? Dann gibt's das Ganze in einer sehr kreativen Ausgabe en français. Vive l'Église, aime l'Église. Ja, also wenn ihr französischsprachige Freunde habt, dann lohnt sich das. Ist eine schöne Ausgabe, das ist die teuerste. Dann gibt's das auch Englisch. A Church That Changes Lives. Und wenn ihr denkt, das ist dünn und das ist dick, steht das Gleiche drin. Ja. Dann Spanisch. Una Iglesia que cambia vidas. Also wenn ihr Bekannte habt, das ist ein super Geschenk, die kosten alle 10 Euro, stimmt das? Frau, liebe, ist das schlecht, die Preispolitik? Wir sind hier im Westen bei armen Menschen, weißt du? Die sind hinten, wo sind sie? Käuflich erwerbbar bei meiner lieben Frau. Stimmt das? Wenn ich das sage, sie gehorcht. Achtung, sie schmeißt. Dann habe ich als letztes noch meine absolute Lieblings-CD, die wurde für mich produziert. Es war ein Lebenswunsch von mir. Bitte? Verzeihung, diese CD wurde für meine Frau... Was diskutiert ihr da? Es war deine Idee. Es war die Idee meiner Frau, für mich eine CD. Und zwar Brian Dirksen, Catherine Scott, Benne Müller, Vinja Bern. Das ist meine absolut liebste CD. Und es ist mein Lieblingssong drauf von John Wimber, Isn't He? Isn't he beautiful, beautiful, isn't he? Also wunderschön. Was haben wir gestern und heute gelernt? Ich habe versucht, euch zu helfen, das Reich Gottes aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Gestern die Perle, der Schatz im Acker, du bist einzigartig, wertvoll, unwiederholbar. Gott ist bereit, wenn du der einzige Mensch wärst, für dich zu kommen, weil du der größte Schatz bist für ihn. Heute Morgen haben wir herausfordernd über Kultur gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, Kultur ist die stärkste Kraft, die den Menschen in seinem Verhalten anleitet. Ich habe vieles nicht gesagt, was man sagen könnte, aber ich glaube, Menschen, die Kultur entwickeln, schaffen einen Rahmen für das Verhalten von ganzen Menschengruppen. Ich glaube, dass das Schaffen von Kultur in unseren Kreisen vollständig unterschätzt wurde und ersetzt wurde durch Gesetzlichkeit und durch hierarchische Führungsstrukturen. Meine Frau hat mir beigepflichtet. Die Herausforderung ist, dass die neuen Generationen, die jüngeren Generationen, auf diese zwei Dinge nicht mehr gleich stark reagieren. Die biblische absolute Wahrheit hat nicht mehr die gleiche Bedeutung, sondern ist vielmehr eine Frage, was stimmt für mich? Was kann ich anwenden? Was verändert mein Leben? Hierarchische, starke Leiterschaft hat eigentlich wenig Chancen heute bei der jungen Generation, weil sie mit eingeschlossen werden möchten in Prozesse. Die Gesellschaft, wie sie sich aufbaut, ist eine prozessorientierte Gesellschaft. Deshalb ist Kultur so wichtig, weil wenn eine Kultur Fuß fasst, dann haben wir die Gewähr, dass wir wissen, wie Menschen sich verhalten. Ich habe das Beispiel von Großzügigkeit genommen heute Morgen und habe gesagt, wir haben das in Berlin ausprobiert, im Labor getestet, es funktioniert, wir haben gesehen, Großzügigkeit steht auf drei Beinen. Welche sind die drei Beine? Vergebung, Gastfreundschaft, Teilen, genau. Das sind drei Aspekte, die die Wesensart und die Kultur von Großzügigkeit entwickeln. Was braucht es, dass eine Kultur entsteht? Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Verständnis und wir brauchen Praxis. Wir müssen es tun. Wenn wir etwas eingeübt haben und Menschen uns vorangegangen sind, dann verfestigt sich diese Kultur in unserem Verhalten. Der Roma heiratet keine Ärztin. Er weiß zwar nicht weshalb, aber er tut es wirklich nicht. Kultur als stärkste Kraft muss aber gefördert werden. Das heißt, wir brauchen Frauen und Männer, Menschen, die diese Kultur verkörperlichen, die das leben. Und Georgi und ich merken, dass unsere Ehe für viele Menschen eine Ermutigung ist, weil unsere Ehe ist, wie sie ist. Ja, wir können sogar miteinander unterschiedlicher Meinung sein vor euch allen. Ja, und können sagen, und ihr merkt, dass wir uns schätzen, lieben, heiß, leidenschaftlich zusammengehören und dass unterschiedliche Meinung bei uns nichts Trennendes ist, sondern zur Kreativität unseres Lebens, zur Ganzheit unserer Ehe beiträgt. Ja. Wir haben eine Kultur entwickelt. Wir merken auch in Berlin, diese Kultur, die beginnt Fuß zu fassen im Leben von Menschen. Aber wir müssen viel mehr Vorbilder sein im Bereich von Vergebung. Im Bereich von Gastfreundschaft und vom Teilen. Ich kriege eine E-Mail vor 2 Wochen von einem vom Leitungsteam und der schreibt: Lieber Martin, ihr seid schon tolle Vorbilder im Teilen. Ihr teilt immer, gleich was kommt. Und ich habe das nicht genommen für uns als Kompliment, weil Komplimente können uns gar nicht so interessieren. Sie sind ja nett und schön. Aber nur um Komplimente zu fischen, lohnt sich der Aufwand nicht. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Es kommt an, es wird verstanden, es wird aufgenommen, es wird zu leben begonnen. Vielleicht 2 ermutigende Dinge. Vergebungsbereitschaft schafft eine Kultur, die es Menschen erlaubt, was zu machen. Bitte? Wer hat Fehler gesagt? Das ist richtig. Ja, du auch. Ja. Also Vergebungsbereitschaft erhöht die Fähigkeit einer Gruppe von Menschen, dass Menschen Fehler machen können. 2. Frage, möchtest du zu einer Gruppe von Menschen gehören, bei denen man keine Fehler machen darf? Oder möchtest du zu einer Gruppe von Menschen gehören, bei denen man Fehler machen darf? Wer ist keine Fehler? Hände hoch. Wer ist für Gemeinschaft mit Fehler? Hände hoch. Mathematisch haben wir die Sache geklärt und wir haben eine Vineyard-Abstimmung, Volksbefragung durchgeführt und wir sind zum Schluss gekommen, wir wollen Vineyards, in denen Fehler gemacht werden dürfen. Nächste Frage. Wenn Menschen zum Glauben kommen, kommen die eher zum Glauben dort, wo man keine Fehler macht oder dort, wo man Fehler macht? Wer ist dafür, für keine Fehler macht? Niemand. Wer ist dafür, wo man Fehler machen darf? Wir alle. Wir haben die 2. Abstimmung. Volksbefragung ebenfalls. Versteht ihr? Nun, das klingt alles spaßig, aber es ist lebenswichtig. Denn Menschen werden nie kreativ, wenn sie Angst haben, Fehler zu machen. Ein Mensch, der Angst hat, Fehler zu machen, der setzt sich hin und er macht ja nichts, gar nichts, schweigt, nada. Wir sind angewiesen auf Menschen, die experimentieren, die ausprobieren, die Ideen haben, die quer sind und keine Angst haben, Fehler zu machen. Wenn ihr möchtet, dass eure Gemeinden wachsen, braucht ihr eine Kultur der Vergebung. Sonst kann das nicht wachsen. Der Boden ist nicht gut. Gastfreundschaft. Wir haben gesehen, beim Wort Gastfreundschaft im Neuen Testament geht es immer um Xeno. Nicht um Xenophobe, sondern um Xenophilie. Das klingt wahnsinnig gescheit. Ich bin ein einfacher Mann, aber ich habe das Wort aufgeschnappt. Xenophilie, wisst ihr, was das heißt? Die Liebe zum Fremden. Ja, Xenofremd, Philie, Philio, Liebe, Xenophilie. Also Gastfreundschaft bedeutet, ich bin Xenophil. Ja. Das ist sowas wie Philatelist, ja. Ich bin Briefmarkensammler. Übrigens, wenn es hier jemanden hat, der SBZ sammelt, sowjetische Besatzungszone 45 bis 48, hätte großes Interesse auszutauschen. Ebenso sehr Altschweiz bis 1907 und bei Israel nur die Ausgaben von 1948. Ja, falls jemand hier ist, der das loswerden möchte, meldet euch bei mir. Falls es dein Schatz ist und du den Acker kaufen willst, ich würde diesen Schatz übernehmen. Meine Frau leidet an meiner Sammelwut. Schlimm, gell? Schämlich. Ihr wisst ja nicht, wovon ihr sprecht. Ja. Wir fahren weiter. Gastfreundschaft ist eine Lebenshaltung, die es uns erlaubt, Menschen in unser Leben zu lassen, die uns fremd sind und die andersartig sind. Wir suchen nicht mehr das Gleiche, sondern das Andere. Das äußert sich darin, dass wir hier in Deutschland die Willkommenskultur unserer Bundeskanzlerin, auch wenn wir manchmal etwas kalte Füße kriegen, ja, unterstützen. Weil wir sagen, wir glauben, dass Gott uns die Kraft gibt, diese Willkommenskultur wirklich umzusetzen. Wir stoßen das Fremde nicht weg, wir umarmen es im Vertrauen darauf, dass unsere Gastfreundschaft aus Gottes Sicht Segen erfahren wird. Das heißt aber auch, dass wir in unseren Gottesdiensten sensibel werden für die Bedürfnisse dieser Menschen. Es heißt, dass wir Raum schaffen für unterschiedlichste Nationen. Bedeutet, dass wir uns öffnen, dass die Leiter unserer Vineyards in Zukunft schwarz, weiß, braun, gelb, violett, grün und rosa sind. Die rosa wären wir. Denn Menschen werden nur in einer Gemeinschaft und Gemeinde sich wohlfühlen können, wo sie sich sehen. Möchtet ihr Afrikaner in euren Vineyards? Okay. Entwickelt afrikanische Leiter. Und mit den Leitern kriegt ihr ganz natürlich Afrikaner. Die kriegt ihr im Gepäck mit. Aber beginnen tut es, dass ihr Sicht habt dafür, Raum schafft. Also ich zum Beispiel die Band hier, die hat mich ja richtig hingerissen. Wir haben da eine gewisse Spannung zwischen Süd- und Zentralindien. Habt ihr das gemerkt? Das Südindien ist etwas größer als das Zentralindien. Also auf der Bühne, meine ich. Und diese zwei jungen Männer zu sehen, bedeutet nichts anderes, als dass irgendwann mehr indische Menschen da sein werden. Weil das ist die Natur der Sache. Ein Berliner! Diese Rasse ist im Aussterben. Du bist der Berliner. Was machst du denn hier? Untersteh dich! Okay. Glaubt ihr, dass eine Gemeinde, die xenophil ist, ja, das ist ein tolles Wort, xenophil, und klingt so klug. Glaubt ihr, dass eine Gemeinde, die xenophil ist, eher wächst als eine Gemeinde, die xenophob ist? Jetzt klingt alles nur noch saumäßig gescheit. Okay. Ja. Also Xenophobie heißt Furcht vor den Fremden und Xenophilie Liebe zu den Fremden. Welche Gemeinde wächst? Die, die liebt, oder die, die Furcht hat? Wer ist für Liebe? Wer ist für Furcht? Alles klar. Jetzt können wir fragen, wollen wir, dass unsere Vineyards wachsen? Hey, Geheimnis Nummer 2, nachdem wir Vergebungsbereitschaft gefeiert haben, Xenophilie. Ich bin zum Beispiel germanophil. Habt ihr das gemerkt? Ich bin total germanophil. Wiederum, das ist kein Philatelist, das heißt, ich liebe die Deutschen. Ich könnte ja auch germanophob sein. Ja. Aber das wäre ja furchtbar. Angenommen, ich wäre germanophob und würde hier sprechen, würdet ihr mir glauben? Nein, weil, oh Mann, wir brauchen diese Kultur, die Kultur des Teilens vermittelt, soziale Sicherheit. Habt ihr das gehört? Die Kultur des Teilens vermittelt soziale Sicherheit. Unsere gegenwärtige soziale Sicherheit ist der Staat und die Rente. Stimmt das? Ja. Haben wir hohe Renten hier? Nein. Sind wir überzeugt davon, dass wir die Rente vollumfänglich kriegen? Auch nicht. Weshalb vertrauen wir denn auf etwas, an dem wir zweifeln? Sind wir wahnsinnig? Das heißt biblisch Idiotes. Also wir sind selbstdeklarierte Idioten, weil wir setzen unsere Sicherheit auf etwas, was wir als unsicher erkennen. Teilen bewirkt soziale Sicherheit. Weshalb? Wenn wir eine Kultur des Teilens pflegen untereinander, freiwillig, dann können wir davon ausgehen, dass wenn ich drankomme, dass es mich auftrifft. Im positiven Sinne. Versteht ihr das? Wenn du dir das logisch überlegst, ist das so. Wenn eine Gruppe von Menschen teilen und einander helfen, dann wird ja mit mir auch geteilt und mir auch geholfen, wenn ich es brauche. Also kann ich großzügiger sein, weil ich keine Angst haben muss, dass ich zu mir selbst schauen muss. Stimmt das oder nicht? Das stimmt absolut. Die Frage aber, um die es geht, Equity, ist Vertrauen. Jesus, du bist die Quelle und wirkst durch deine Gemeinde. Wirtschaftlich nachvollziehbar. Was wir auslassen können bei unserem Modell, ist die Bürokratie. Was kostet im Sozialstaat am meisten? Die Bürokratie. Stellt euch mal vor, ich weiß, wir haben einen Steuerberater hier, du vergibst mir. Aber angenommen, wir könnten das Steuerrecht vollständig einfach gestalten, dann würde die Berufsgruppe der Steuerberater aussterben. Also wir würden was finden für dich. Geistliche Prinzipien haben die Kraft, nicht nur Christen zu verändern, sondern die Welt zu verändern. Sie können das aber nur, wenn sie zur Kultur werden, zur Praxis, zu unserem Lebensalltag, wenn wir so zu leben beginnen. Leuchtet ein. Welches ist die Kraft, die uns hilft? Darüber möchte ich heute Abend vor der Ministry Time sprechen. Öffnet ihr mit mir bitte die Bibel oder Bible App, Johannes, Bibel drücken, Johannes drücken, 14 drücken, 1 drücken. Für alle anderen ist es Seite 994. Ich möchte mit euch besonders auszugsweise die Kapitel 14 und 15 angucken. Und zwar geht es mir um folgende Gedanken. Wir haben Johannes 14, habe ich heute genannt, wie Jesus zu den Jüngern spricht, dass er hingeht, um eine Stätte für sie vorzubereiten. Ich habe erklärt, dass diese Geschichte meistens endzeitlich gebraucht wird. Man sagt dem eschatologisch. Mein Sohn, der Theologie studiert hat, hat entschieden, dass es für ihn nur noch eschatologisch heißt, und damit gibt er vielen die Gelegenheit, ihm zu korrigieren. Also endzeitlich. Ich habe mir mal überlegt, wenn ich diesen Text nicht endzeitlich betrachte, sondern zwischenzeitlich, was würde ich verstehen? Kommt dazu, dass ihr wissen müsst, ab Johannes 12, nein 13, geht es um die letzte Woche im Leben von Jesus. Also beinahe die Hälfte des Johannesevangeliums befasst sich nur mit den letzten 7 Tagen im Leben von Jesus. Wenn ich noch 7 Tage zu leben hätte, oder sagen wir es praktisch ohne Beschreibung, einige Tage vor meiner Operation habe ich die Familie und Kinder eingeladen, worüber werde ich mit ihnen sprechen? Ja, das Erben finde ich jetzt nicht so heiß. Na, ja, über das, was wichtig ist, was mir wichtig ist. Also ich möchte meinen Söhnen sagen, hört mal Söhne, ich bin der Pap, Dad, ich möchte euch noch ans Herz legen, was mir wirklich wichtig wurde, was zählt im Leben. Und zu den Mädchen möchte ich sagen, hey Girls, ich möchte noch mal mit euch sprechen über das, worauf es ankommt im Leben. Also in den letzten Tagen deines Lebens ist nicht für mich, ich meine nur Faust. Konzentrierst du dich auf das Wichtigste. Und somit ist das Johannesevangelium ab Kapitel 12 eigentlich gefüllt mit den wichtigsten Dingen, die Jesus sagen möchte. Macht Sinn, gell? Darf ich euch ein Beispiel zeigen vor Johannes 14? Macht mal Johannes 13,35. Eine neue Weisung gebe ich euch. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. Dadurch wird jedermann wissen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Also was macht uns als Jünger von Jesus erkennbar? Gegenseitige Liebe. Ja. Also wir sind dann sicher, wir sind Jünger von Jesus, weil wir Liebe leben. Ja, alles klar? Johannes 17,21. Dort steht, mein Gebet gilt nicht nur Ihnen, sondern allen, die dazukommen werden. Ich bete, für die, die durch ihre Botschaft an mich glauben werden. Vers 21, dass alle von ihnen eins sind. Vater, genauso wie du in mir bist und ich in dir, mögen sie in uns sein, damit die Welt erkenne und glaubt, dass du mich gesandt hast. Diese 2 Stellen geben unglaubliche Informationen. Die Liebe in der Gemeinde macht uns als Jünger von Jesus sichtbar. Stimmt? Die Einheit in der Gemeinde ist das Zeichen der Glaubwürdigkeit für die Kirche oder für Jesus? Für Jesus. Also, wenn die Gemeinde nicht eins ist, wird Jesus nicht glaubwürdig wahrgenommen. Denn wo Jesus wohnt, ist Einheit. Die Liebe macht uns glaubwürdig als Nachfolger, aber die Einheit macht ihn glaubwürdig als Gottes Sohn. Wenn die Kirche nicht eins ist, verhindert sie die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Hey, das scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Das scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Und wenn wir Reich Gottes Christen sind, müssen wir das mitnehmen. Wir können uns nicht verweigern der gegenseitigen Liebe, weil die katastrophale Auswirkungen hat. Wir werden nicht mehr als Jünger erkannt. Wenn wir nicht die Einheit miteinander suchen, und das ist auch mit ein Grund, weshalb ich Wert darauf lege, dass wir als Vineyard-Bewegung nie schlecht über andere Kirchen sprechen. Wir können nicht das, was Jesus Glaubwürdigkeit gibt, zerstören. Versteht ihr das? Ist cool. Ich meine, diese 2 Dinge haben mich total auf den Kopf gekehrt. Aber gehen wir zu Kapitel 14 zurück. Ich werde euch nicht verwirren, so hoffe ich. Hier haben wir zuerst diesen Text, dass Jesus seinen Jüngern sagt, er gehe hin, um eine Stätte vorzubereiten. Denn er möchte, dass sie dort sind, wo er ist. Und er würde zurückkommen, um sie dahin zu führen. Frage: Wo lebt Jesus heute? In uns? Richtig. Und wo lebt er noch? In der Gemeinde. Wer hat Gemeinde gesagt? Ja, richtig. Richtig. Und dann ist er sehr wahrscheinlich noch irgendwo auf einer Wolke. Ah, auf dem Thron, Verzeihung. Nicht, keine Wolke. Dort sitzen die Engelchen aus Bayern. Die Bayern schaffen es nur auf die Wolke. Also er sitzt auf dem Thron. Ja, ja. Ich mache nichts, was die Schwaben irgendwie verunsichern könnte. Er lebt in mir, er lebt in der Gemeinde. Wenn er einen Ort vorbereitet hat, wo er mit uns leben möchte, ist es nicht abwegig zu denken, dass die christliche Gemeinschaft dieser Ort ist, habe ich heute beschrieben. Okay, das haben wir auch mitgenommen. Die Gedanken, dass wir verschiedene Stockwerke haben, habe ich zum ersten Mal geäußert, hat mich sehr beeindruckt. Also ein Vineyard-Stockwerk zu haben, nicht? Hoffentlich mit guter Aussicht. Wäre doch cool. Nicht in die Stadt rein, sondern so Bergsicht. Auch nicht zu unterst, bitte, aber das sind sowieso die Katholiken. Na, weil die zuerst waren, weißt du? Wir kommen nur oben. Nachdem Jesus darüber spricht, ja, kommen wir in Kapitel 14 zum Vers 15. Wenn ihr mich liebt, haltet ihr euch an meine Weisungen. Und jetzt kommt Vers 16, das ist schlüsselmäßig. Er sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Fürsprecher, anderen Rechtsanwalt, anderen, was gibt's noch? Anwalt, Ratgeber heißt bei dir. Wer hat denn das so übersetzt, du? Alles gut, alles gut. Ja, euch geben, der euch helfen wird und er wird immer bei euch sein, den Geist der Wahrheit. Und jetzt kommt eine super Erklärung. Die Welt kann ihn nicht annehmen, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ja, also für meine nichtchristlichen Freunde ist das alles Spanisch. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt in euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, werde zu euch kommen. Also dieser Geist, der Heilige Geist Gottes, dem scheint eine immens wichtige Rolle zuzufahren. Und eigentlich kannst du ohne die Dimension des Heiligen Geistes gar nicht als Christ überleben. Weil der Heilige Geist ist das Paket seiner Gegenwart. Also Christus lebt in mir durch seinen Heiligen Geist. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in mir. Deshalb ist göttliche Heilung ja auch jederzeit möglich, auch bei mir, mit meiner Aorta. Aber das geht über mein körperliches Wohlbefinden hinaus. Ich wirke nicht in meiner Kraft, sondern in der Kraft dessen, der in mir wohnt. Das heißt, jede Unsicherheit, das war die Zustimmung. Jetzt das Problem, das wir haben, und wir haben ein Problem, wir glauben wohl an den Heiligen Geist, aber wir haben Schwierigkeiten, seine Kraft und Gegenwart so zu umarmen, dass wir glauben, dass durch unser Leben eine ganze Welt verändert werden kann. Theoretisch begreifen wir das. Theoretisch sagen wir, ja. Aber im Moment, was darauf ankommt, wenn wir für einen kranken Menschen beten, dann ist unser theoretisches Wissen, dass er in uns ist, das macht so, weg ist es, wo ist es hin? Und keiner kann mir sagen, dass das nicht stimmt. Vielleicht als junger, ganz feuriger Christ bist du so überzeugt, dass du allen anderen auf den Nerv gehst. Aber wenn du mal 10 Jahre auf dein Christenleben geladen hast, dann hast du so viele Schläge gekriegt unterwegs, dass du sagst, ja, der Heilige Geist lebt in mir. Er hilft mir, wenn ich leide, tröstet mich. Und deshalb geht es mir so gut. Und es ist so. Wenn du 50 bist, hast du so viele Schläge gekriegt, dass du 3 Zentimeter geschrumpft bist. Aber in dieser Schrift heißt es, du bleibst nicht als Waisenkind zurück. Er wohnt bei dir, er ist in dir. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist präsent. Und wenn die Gemeinde in Einheit ist, ist Jesus glaubwürdig. Und wenn wir uns lieben, sind wir glaubwürdig. Und dann ist doch Kraft da. Weshalb scheint sie oft nicht da zu sein? Weil wir sie nicht umarmen. Seriöses Problem. Wenn ich im Moment kriege ich Bericht jede Woche von Muslims, die zum Glauben finden. Also nicht irgendwo in Hinterkurdistan, wo es keinen Empfang gibt, auf Handys, nicht da, sondern Muslime in Deutschland. Zu Dutzenden und Hunderten lernen sie Jesus kennen. Gibt es einige dabei, die das einfach vorgeben? Ja. Geben es alle vor?
Nein.
Nein. Wer hat Nein gesagt? Genau so ist es. Ich meine, du hast es gesagt. Ich bin voll dabei. Der Heilige Geist wirkt Riesiges und wir spüren es nicht. Wir haben ein Problem. Ich höre Geschichten, wie Jesus diesen Muslims erscheint im Traum. Du hörst das und du schaust die Leute an und denkst, boah. Oder du weißt genau, dass ihr Leben bedroht ist. Da haben wir einen Albaner kennengelernt. Er ist zum Glauben gekommen. Das war in der Vineyard in Soltau, ganz zentral in Deutschland, sehr bekannt. Gut, keiner weiß, wo das ist, gell? Ja, hab schon gedacht, aber es ist im Westen und in der Lüneburger Heide. Ja, aber es ist wirklich ein Klacks da. Also da geht keiner hin. Und da sind so viele Albaner zum Glauben gekommen, dass die Vineyard Soltau gar nicht mehr weiß, was oben und unten ist. Weil die hatten plötzlich mehr Albaner im Gottesdienst als Deutsche. Hey, die kriegten ein richtiges Problem. Und dieses Problem hat aus dieser Gemeinde einen Brillanten gemacht. Die waren vorher ein schöner Diamant, aber heute, wow. Übrigens, wenn ihr könnt, kommt zur Leiter- und Mitarbeiterkonferenz in Speyer anfangs Mai. Da werdet ihr solche Stories hören. Und ich sage euch, das wird euch nach hinten kämmen, falls ihr noch Haare habt. Alle sind eingeladen. Leiterkonferenz.org. Leiter- und Mitarbeiterkonferenz. Spannend, was Gott tut. Der Geist Gottes wirkt und wir müssen irgendwie in diesen Zug mit rein. Und die Frage ist ja, wie komme ich da rein? Wenn ihr weiter lest, in Kapitel 14, sagt er dann in Vers 25, all das wurde über all das habe ich gesagt, während ich noch bei euch war, aber der Ratgeber, das ist mein Akzeptieren von Reihe 2, der Advokat, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alle Dinge lehren und euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich mit euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Niemand von euch soll Angst haben oder im Herzen Beklemmung haben. Also dieser Geist lehrt uns. Dieser Geist unterweist uns. Bei anderer Gelegenheit heißt es, und er erklärt uns die Heilige Schrift. Kapitel 15, 26. Wenn der Ratgeber, der Advokat kommt, den ich senden werde zu euch von meinem Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, er wird mich bei euch bezeugen. Also es scheint Jesus wichtig zu sein, dass wir diese Dimension des Geistes verstehen und uns in die Dimension des Geistes hineinbegeben. Was heißt das praktisch? Ist das Sprachengebet wichtig? Ich glaube, es ist wichtig für uns, weil wir durch das Sprachengebet uns selbst auferbauen. Ist es notwendig, um in den Himmel zu kommen? Nö. Ist es hilfreich? Ja. Ist es ein Zeichen besonderer Geistlichkeit? Nö. Möchte Jesus das allen geben? Ja. Ist es klug, so zu sprechen beim Duschen? Ja. Muss man verstehen, was man sagt? Nein. Hey, wir machen total. Wie sagen die Schweizer, die haben eine, was für eine, direkte Demokratie. Hey, das haben wir hier schon lange. Wir sagen immer ja und nein. Immer am richtigen Ort noch kommt dazu. Ne? Sind Prophetien hilfreich? Ist jede Prophetie, die kommt, direkt von Gott? Wir sind schon saugut eigentlich. Und gleichzeitig öffnen wir uns für Prophetien? Ja. Also die ganzen Dimensionen des Geistes, die Erwartung, dass er uns führt, die gehört zu einer Kultur, die wir anstreben. Lass mich ein Beispiel geben. Ich habe viele Mitarbeitende, bereits in Bern und in Berlin. Und wisst ihr, was habe ich gelernt? Wenn jemand Verantwortung über ein Gebiet übernimmt, ist die Chance, dass er Gottes Stimme hört, höher, als wenn er keine Verantwortung übernimmt. Echt? Kannst du messen? Das heißt, wenn also meine verantwortlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterin empfinden, Gottes Stimme gehört zu haben, bin ich dann klug, wenn ich auf sie höre oder nicht? Ich denke auch. Ich bin eigentlich ein Leiter, der sich leiten lässt. Das ist eine Stärke von mir. Ich kann deshalb so viele Menschen mitnehmen auf die Reise, weil ich mich auf ihre Reise mitnehmen lasse. Für mich ist Leiterschaft nie einseitig und eingleisig. Es ist immer Partnerschaft. Es ist nie oben und unten. Da bin ich mit einem 23-Jährigen zusammen und quatsche mit dem, als wäre der gleich alt wie ich. Dann irgendwann im Gespräch denke ich, irgendwie bist du bekloppt. Der ist ja 40 Jahre jünger. Und dann merke ich, hey, für Gott überhaupt nicht. Gut, abgesehen sind es nur 38 Jahre. Ein Gegenüber. Wir sind Brüder, Geschwister. Ich habe, weil ich älter bin, nicht mehr Heiligen Geist als du. Gleichzeitig ist es biblisch wichtig und verständlich, dass jüngere Menschen ältere ehren. Ja, ich habe das meinen Kids beigebracht und heute bin ich stolz darauf, wie sie das leben. Die durften nie was gegen Mama sagen. Wenn unsere Kids was gegen Mama sagten, dann gab es Zoff. Aber richtig. Und ich kann richtig böse blicken. Soll ich es mal versuchen? Meine Frau sagt, ist nicht notwendig. Wir glauben es dir auch so. Wir hören den Geist alle. Wir alle haben Zugang. Es ist wichtig, dass wir das einander zugestehen. Dass wir zugestehen, dass wir miteinander Gemeinde leiten, miteinander Dinge tun. Dass wir sensibel sind füreinander, dass wir Berufungen anerkennen. Ja, dass wir einander decken. Die Decke von oben heißt Leiter, die die Mitarbeitenden schützen. Und von unten her setzen wir sie frei und geben ihnen Raum. Wir sind eine Gemeinschaft, die geführt wird vom Geist Gottes, nicht von einem Bühlmann. Wobei Bühlmann ist auch ganz attraktiv. Aber im Vergleich zum Heiligen Geist kein Gedankenwert. Versteht ihr das? Diese Kultur brauchen wir. Wir brauchen die Kultur, wo Jesus im Zentrum steht und der Heilige Geist Freiheit hat zu agieren. Und dazu öffnen wir uns für die Dimension der Kraft Gottes, weil wir wissen, wo das Reich Gottes ist, ist Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes ist aber auch Kraft Gottes. Kraft Gottes ist, dort ist Wille Gottes. Und ich sage mir, ich stehe mitten rein. Ich will da sein, wo du bist. Weil ich weiß, dass ich dann an der größten Kraftquelle verbunden bin. Mit verbunden bin. Aber verstanden hast du es, gell? Alles klar. Die Dimension des Heiligen Geistes ist eigentlich eine Dimension, die John Wimber vollständig verändert hat. Und er hat jeweils nur eines gesagt zu uns als Leitern. Hab das lange nicht verstanden, hat immer gesagt, play nice, but play. Spielt nett miteinander, aber spielt. Und unter play nice verstand er, dürstet nach der Gegenwart des Heiligen Geistes, tut die Werke des Geistes, aber wenn ihr es tut, dann seid nett zueinander. Nicht Ambition, wer zuerst, wer besser, wer, versteht ihr? Play nice. Und ich stand jeweils da als relativ junger Leiter und dachte, play nice, was meint er mit play nice? Ja, play nice. Fresst euch nicht in der Gemeinde. Beißt euch doch nicht. Kratzt euch doch nicht die Augen aus. Play nice. But play. Sitzt nicht einfach rum. Spielt. Gebt dem Geist Raum. 24/7. Nützt die Zeit. Es gibt keine größere Freude, als wenn Gott dich braucht und Menschen verändert, geheilt werden, wenn sie einen Job finden, wenn Gerechtigkeit kommt, wenn sie ermutigt werden. Ich meine, es gibt doch nichts Größeres. Viel Kohle verdienen wird dich nie so motivieren, wie wenn du veränderte Menschenleben siehst. Und dafür brauchst du nicht mal besonders fromm zu sein. Heiliger Geist, komm, fülle uns, komm in diesen Raum, bevollmächtige uns, schenk uns einen neuen Blick, schenk uns den Reich Gottes Blick. Wir wissen, dass das Wort sagt, Lukas 17, 21, die Menschen werden sagen, hier und da und dort ist das Reich Gottes. Aber glaubt denen nicht, denn es ist inwendig zwischen euch. Das Reich Gottes ist dort, wo die Herrschaft Jesu in einem Leben angebrochen ist. Ich bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Bekenne, Jesus, du bist der König der Könige. Ich bekenne, Jesus, du bist der Ursprung meines Lebens. Ich bekenne, Jesus, als ich im Bauch geformt wurde, warst du da. Ich bekenne, Jesus, du hast gute Gedanken gehabt über mich, immer, während aller Tage meiner Existenz. Ich bekenne, Jesus, du warst in meinen größten Versagen, als ich die größten Fehler meines Lebens gemacht habe, als ich mich abgewandt habe von dir, als ich nur mich gesucht habe. Du warst immer da und hast, Jesus, auf den Augenblick gewartet, um in mein Leben reinzukommen, um mich zu erlösen, zu befreien von der Kraft und Kräften dieser Welt. Und du hast die Tür zum Reich Gottes aufgestoßen. Und seither bist du immer da und füllst mich und führst mich. Und es gibt keinen Tag, keine Stunde, wo ich nicht das Wichtigste deiner Aufmerksamkeit gewesen wäre, damit du dich durch mein Leben, Jesus, verherrlichen kannst. Jesus, du hast meine Vergangenheit am Kreuz begraben und begräbst sie jeden Tag neu. Du bist auferstanden, damit am heutigen Tag König Jesus, du regierst über mich und du bist der kommende König, der mich von der Sterblichkeit meines Seins befreien wird und mich verändern wird in einer Zeit, wo es keine Tränen, keine Schmerzen, keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Und ich gebe mich dir, Heiliger Geist, jetzt hin mit allem, was in mir ist. Ich fokussiere vollständig auf dich und sage dir, Stellvertreter Jesu in meinem Leben, führe du mich, damit der Wille Jesu und der Wille des Vaters geschehen. Und ich im Alltag erleben darf, dass ich nicht aus eigener Kraft, sondern in deiner Kraft wirke. Heiliger Geist, komme mit deiner Gegenwart und verändere unsere Sichtweise, damit wir Dinge nicht menschlich beurteilen, die wir geistlich beurteilen sollen. Damit dein Wort, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Damit dein Wort, wer mich sieht, der sieht den Vater, denn der Vater und ich, wir sind eins. Oder damit dein Wort, ich vermag nichts zu tun, außer das, was ich den Vater tun sehe. Damit diese Worte Realität in uns werden und in den Vineyards unserer Städte, in Hilden, in Klever, in Köln und in Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle heißt auf Deutsch Aachen. Und in Aachen. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, führe uns in die Welt, damit die Kultur, die in uns wächst, über die Grenzen der Gemeinde in unsere Städte hineinwirkt. Öffne die Türen der Gefängnisse, damit wir etwas von deinem Reichtum weitergeben können. Herr, öffne die Flüchtlingsheime, damit wir Samenkörner der Liebe sein können. Herr, öffne die Krankenhäuser, damit Hoffnung kommt. Öffne Menschen, die Hartz-IV-Empfänger sind und verbittert sind und das Gefühl haben, sie seien immer zu kurz gekommen. Herr, dass sie befreit werden vom Geist der Armut und in den Kreislauf des Segens von Gemeinschaft kommen. Vater, bitten dich, dass du uns Jobs zeigst durch den Heiligen Geist, dass wir Arbeitsplätze finden, dass wir Menschen beraten können für die Ausbildung, Karrieren, die sie machen, damit sie Reich Gottes Menschen werden, dass du ganz auf dem Thron sitzt und regierst und wir als deine Kinder mit dir ziehen, Jesus. Jesus, in der Zeit, in der ich hier bin noch, hoffentlich noch einige Jahre, schenk es mir, dass ich Tausende freisetzen kann zu einem Reich Gottes leben. Tausende, besonders junge Menschen. Herr, ich komme vor dich für Tausende junge Menschen, die Reich Gottes leben werden in Zukunft, die Gemeinde, die blühen wird, durchmischt von Nationen, reich und arm. Gemeinden, die Kraft Gottes genannt werden. Komm, Heiliger Geist. Nimm Dinge aus uns heraus, die Durchschnittlichkeit rufen. Dass unsere Herzen Exzellenz rufen. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit wenig, sondern nur mit dem, was du uns geben möchtest. Öffne unsere Augen für Heilungen. Herr, lass uns erleben, dass Tote auferstehen. Lass uns erleben, dass Menschen in Depressionen diese Depression abwerfen können wie eine zweite Haut. Dass Hoffnung kommt. Herr, brauche uns. Und jetzt bitte ich euch, sitzend die Hände auszustrecken, so. Einige werden physisch Gottes Gegenwart erleben. Ich werde bitten, dass der Geist Gottes kommt. Wenn man das bittet, der ist ja schon da. Also ich meine, du kannst ihn nicht bitten zu kommen, wenn er schon da ist. Deshalb, wenn wir sagen, Heiliger Geist, komme, meinen wir, wir haben Hunger, dass du dich offenbarst. Heiliger Geist, Heiliger Geist, ich bitte dich, komme jetzt. Komme zu denen, die eine Berührung deiner Gegenwart brauchen. Komme, Heiliger Geist, fülle diesen Raum. Fülle die Menschen in diesem Raum. Heile du Kranke, befreie du Menschen, die zwanghaft denken. Herr, befreie Knoten im Innern von Ablehnung. Herr, befreie von Angst und Furcht. Heiliger Geist, komme jetzt. Lasst uns warten. Wer spürt Wärme auf dem Kopf, die größer ist als vorher während des Zuhörens? Wärme, die zunimmt auf dem Kopf. Hast du das? Ist es warm oder heiß? Ja? Cool. Der Geist Gottes, der besucht dich. Wer hat noch Hitze auf dem Kopf? Bei dir etwas? Warm oder heiß? Heiß. Heiliger Geist, gib mehr. Gib mehr Erfahrung mit deiner Gegenwart. Das ist die Erfahrung für Einsteiger. Wenn du die Hände betrachtest, hast du, einige von euch kriegen ganz ölige, so feuchte Finger. Aber mehr als vorher, wirklich deutlich mehr. Vor einigen Monaten habe ich gesehen, wie es bei jemandem richtig runtergetropft ist. Wer hat das? Könnt ihr mal checken. Wer hat sowas? Viel feuchter als vorher. Bei dir. Ist es feucht oder nass? Ja, ist cool. Der Geist Gottes, der dir nahe kommt, respektive, ist deine menschliche Reaktion auf die Gegenwart des Geistes Gottes. Wer hat Hitze noch auf der Birne? Bei dir. Im ganzen Gesicht. Herr, schenke mehr, Jesus. Schenke ihm einfach mehr von dir. Wer fühlt ein Gewicht auf sich, als wäre festgenagelt am Stuhl? Kann die Beine kaum bewegen? Ist noch doof, das Gefühl, gell? Ja, so festgenagelt, das hast du auch. Wow. Ich finde das wunderschön, weil du merkst, dass du in eigener Kraft nichts zu tun vermagst. Aber der Geist Gottes alles kann. Du brauchst keine Angst haben. Wer hat das noch mit Festkleben am Stuhl? Ja, ja. Ach ja, das ist auch eine gute Frage. Wer fühlt Gewicht? Gewicht auf den Händen oder Armen? Da, überall ist Gewicht. Bei dir auch. So cool. Ja. Wow. Mehr Jesus, komm mit deinem Geist. Komm auch auf die auf der linken Seite. Steh mal dahin. Respektive der rechten Seite. Nicht nur die Linken sollen Segen haben, auch die Rechten. Aussage ist nicht politisch zu interpretieren. Komm, Heiliger Geist. Wer spürt, wie Wellen in seinem Körper ist? Wie Wellen? Das ist bei dir. Bei dir auch, bei dir auch. Ja. Ja, so cool. Ich meine, es ist wirklich die menschliche Reaktion auf die Gegenwart des Geistes. Heißt nicht, dass du geistlicher bist, wenn du es hast, als wenn du es nicht hast oder umgekehrt. Darf ich nochmal fragen, Gewicht auf Schultern und Kopf, wer hat das? Bei dir, Beate, auch bei dir? Lass uns noch warten, einen Moment. Hat jemand schon Heilung erlebt jetzt in dieser Zeit? Schmerzen, die vollständig weg sind? Oder du hast in deinem Körper etwas empfunden, was sich verändert? Kopfschmerzen sind weg. Fiebergefühle haben dich verlassen. Grippegefühle sind weg oder sowas. Komm, Heiliger Geist. Sie schon kommen bei Beate, kommt der Geist der Freiheit und des Lachens über sie. Ja, nein, ich bin ja dafür, ich bin überhaupt nicht dagegen. Du kannst lachen, so viel du willst. Ein Huhn. Tief geistliche Aussage. Sind Ihre Hände ganz nass? So gut. Ja. Seht ihr, das ist so eine einfache Dimension. Wir fühlen uns in unserer Gesellschaft beinahe überfordert von diesen Dingen. Komm, Heiliger Geist, verherrliche du Jesus. Entwaffne uns. Zeige uns, dass du größer bist. Auch als unsere Probleme, Herausforderungen. Du stehst da drüber. Du schenkst der Beate einen Huhn. Ein Mammuthuhn. Jesus, wir sagen dir, dass wir uns wünschen, in diese Durchlässigkeit hineinzukommen. Und dass sie ein tägliches Erlebnis ist. Dass wenn wir Menschen begegnen, die dich nicht kennen, im Rewe, in Edeka, wo geht ihr noch hin? Bei Aldi. Ja. Bei Aldi. Ihr seht auch eine gewisse Veränderung bei mir, bei Aldi, Lidl oder sonst wo. Wo immer ihr hingeht, Netto. Dass der Heilige Geist in euch wirkt. Dass ihr erlebt, wie euer Leben einen Unterschied ausmacht und wie ihr zu Dienenden werdet. Dass ihr mit Freiheit Gebet anbietet, mit Freiheit für Menschen betet und der Geist Gottes kommt. Dass ihr mit Freiheit euch bereit erklärt, den Einkauf dieser alten Frau, die 1,50 groß ist und am Rollator geht, diesen Einkauf zu bezahlen. Auf die Gefahr hin, dass ihr ganz doof dasteht. Ich segne euch, dass der Geist Gottes zu euch spricht über die Wahrheiten im Leben von Menschen, die ihr nicht kennt, dass ihr, wenn ihr irgendwo in einem Restaurant seid, die ihr Offenbarung habt. Ich spreche euch den Mut zu, an diese Tische zu gehen und zu fragen, darf ich Ihnen etwas erzählen? Ich spreche euch den Mut zu fragen, darf ich für Sie beten? Ich spreche euch den Mut zu, ganz zu zählen auf seine Gegenwart. Ich spreche euch die Offenheit zu, dass ihr Namen erkennt von Menschen und dass ihr die Menschen fragen werdet, sagt ihnen der Name Rudolf etwas? Und der guckt euch an und sagt, ja, aber ich heiße doch so. Ich spreche euch die Kindlichkeit zu, dem Geist Gottes mehr zu vertrauen als euren Erfahrungen. Oder wie die Bibel sagt, werdet wie die Kinder, sonst werdet ihr das Reich Gottes nicht erben oder sehen. Und so bitte ich dich, Vater, lass uns wie die Kinder werden. Dass es keine Situation gibt, an der wir aufgeben, sondern jede Situation als eine Gelegenheit der Ausgießung der Kraft Gottes sehen. Ich segne euch, wenn ihr nach Hause in die Gemeinden geht, dass dieser Strom weitergeht. Ich segne dich, dass du in dieser Nacht plötzlich heiß hast oder wie ein Stück Holz im Bett liegst und dich nicht mehr bewegen kannst. Ich segne dich, dass Gottes Geist dir übernatürliche Fähigkeiten schenkt, sprachlicher Natur, dich auszudrücken oder Fremdsprachen zu lernen. Ich segne dich mit der übernatürlichen Gabe zu teilen, im Wissen, er kümmert sich um mich. Ich segne dich mit der Freiheit von Angstfreiheit, dass jede Form von Furcht und Angst dein Leben verlassen. Ich segne dich, wenn du Missbrauch erlebt hast, sexuellen oder emotionalen Missbrauch oder geistlichen Missbrauch, dass die Zeit der Freiheit heute anbricht. Segne dich in der ganzen Frage deiner Identität, ob Mann oder Frau, dass du weißt, wer du in Christus bist und dass das in dir wächst und dich zu einer vollständigen Freiheit führt in deinem Sein. Ich segne dich, wenn du empfindest, du seist hässlich, dass du morgen früh, wenn du in den Spiegel guckst, das Gesicht so siehst, wie Jesus das sieht. Ich segne dich, dass in deinem Denken, wo du immer gedacht hast, du seist doof, dumm, blöd und nicht zu gebrauchen, dass deine Gedanken solche Gedanken nicht mehr denken können, sondern dein Gehirn erinnert wird an das Gute, Schöne, das Christus für dich ist. Ich bete für dich und segne dich, dass wenn du in der Schule, in der Ausbildung bist oder im Beruf, dass du das Wort, das kann ich nicht, nicht mehr brauchen wirst, sondern sagen wirst, mit Gottes Hilfe und Gnade wird mir alles gelingen, was Gott mir gibt. Ich nehme im Namen Jesu jede Prüfungsangst von dir. Jede Furcht, falsche Entscheidungen zu treffen. Diese Gewissheit, Gott ist ein Gott der nächsten Chance. Wenn ich es mal verbockt habe, kommt er nochmal. Und wenn ich es zweimal verbockt habe, kommt er ein drittes Mal. Und wenn ich es dreimal verbockt habe, kommt er ein viertes Mal. Denn unser Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Weil Jesus lebt, lebe ich. Heiliger Geist, fülle uns. Und schenk du uns einen herrlichen Schlaf. Auch Erholung von diesem Wochenende, dass wir morgen Abend, wenn wir nach Hause kommen, nicht total auf der Nase sind und am Montag denken, weshalb bin ich nur dahin? Sondern dass dein Geist und deine Seele und dein Körper erquickt sind. Ich segne dich mit göttlicher Versorgung. Weil du dich nicht sorgst, sondern großzügig bist, wird dir Gott mehr geben, als du brauchst, und du wirst fähig sein, auch anderen zu geben. Deine Erbschaft ist alles, was Gott geschaffen hat. Und du kannst dich beziehen auf ein Erbe, das er vorbereitet hat. Nicht, dass jeder kriegt, was er will, aber jeder kriegt, was er Gott ihm geben will. Ich segne dich mit Freude am Leben. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und du freust dich, weil Christus in dir Gestalt gewinnt und so nimmt deine Kraft zu. Sie geht nicht runter, sie geht hoch. Und ich segne deinen Geist, empfindsam zu sein und empfänglich für alles, was Gott gibt. Amen.